Du hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast, den Podcast über das Erlebnis Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Rechtsstandpunkt-Podcasts. Schön, dass Sie wieder dabei sind, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Rudi Schwarz, ich bin heute wieder im Studio mit Rechtsanwalt Magister Bernd Trappmeier. Hallo Bernd, wie geht's dir heute?
Mir geht's ausgezeichnet, Rudi, danke. Wie geht's dir?
Auch ausgezeichnet, vielen, vielen Dank. Diese Folge ist ja eine Fortsetzung von unserer letzten Episode. Da haben wir uns über die Unterschiede zwischen GmbH und Einzelunternehmer unterhalten. Und außerdem haben wir in dieser letzten Episode sehr ausführlich darüber gesprochen, warum es doch für viele Unternehmer sinnvoll sein kann, darüber nachzudenken, ob sie nicht ihr Einzelunternehmen in eine GmbH umwandeln sollen. Heute gehen wir einen Schritt weiter und wollen uns genauer ansehen, wie denn dieser Umwandlungsprozess in der Praxis tatsächlich abläuft. Welche rechtlichen und welche steuerlichen Schritte sind da notwendig, welche Fallstricke gilt es zu vermeiden, und wir werden natürlich auch darüber reden, welche Alternativen gibt es zu einer GmbH? Zum Beispiel die GmbH und Co. KG, die in bestimmten Situationen ja besonders vorteilhaft sein kann.
Genau, das machen wir heute, Rudi. Und bei der Umwandlung von einem Einzelunternehmen in eine GmbH wird es auch noch einige Punkte geben, die man beachten muss, und auf die werden wir auch eingehen. Insgesamt kann man sagen, der Prozess ist schon ein bisschen komplexer, als man vielleicht am Anfang denken könnte, aber ja, wir gehen es einfach, würde ich sagen, Schritt für Schritt durch. Und am Ende der heutigen Episode werden wir dann auch noch eine interessante Zusatzmöglichkeit vorstellen, sowohl für eine GmbH wie auch für eine GmbH und Co. KG, nämlich die Holdingstruktur über der GmbH. Das ist besonders dann für wachstumsstarke Unternehmen steuerlich durchaus attraktiv.
Und das Ganze wie immer praxisgerecht und gespickt mit Beispielen, damit wir es uns auch besser vorstellen können.
Genau.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn du also darüber nachdenkst, dein Einzelunternehmen in eine GmbH umzuwandeln, bitte unbedingt dranbleiben. Es wird mit Sicherheit spannend, informativ, ja, und ich glaube sogar, ich werde es am Schluss wirklich verstanden haben. Bernd, worauf kommt's an, wenn ich diesen Weg tatsächlich einschlagen möchte, vom Einzelunternehmer zur GmbH?
Ja, zunächst einmal muss man sagen, die direkte formwechselnde Umwandlung, also direkt vom Einzelunternehmen in eine GmbH mit einem Umwandlungsvertrag beispielsweise, die gibt es so nicht, das ist im Gesetz so nicht geregelt. Das ist also schon einmal der erste Schritt, den man da beachten muss, warum es auch ein bisschen komplexer ist. Man muss einen Umweg gehen, weil das Gesetz das so nicht vorsieht. Es gibt aber einen durchaus üblichen Weg, der auch sehr gebräuchlich ist und der auch schon sehr oft beschritten worden ist, nämlich die Einbringung des Einzelunternehmens in eine neue zu gründende GmbH.
Klingt irgendwie ja komplex, technisch. Wie funktioniert es genau?
Ja, also da gibt es zwei Varianten. Es hängt nämlich davon ab, wie du die GmbH gründest. Die erste Möglichkeit, das wäre die sogenannte Sachgründung. Das heißt, du gründest eine GmbH neu und das Stammkapital der GmbH, das also mindestens 10.000 Euro betragen muss, wird jetzt nicht bar eingezahlt auf ein Konto, sondern durch eine Sacheinlage aufgebracht. Und diese Sacheinlage ist das Einzelunternehmen. Das heißt, man bringt gleichzeitig mit der Gründung das Einzelunternehmen ein und erspart sich die 10.000 Euro Bareinlage zu leisten, beziehungsweise die 5.000 Euro, wenn man nur die Hälfte einzahlen möchte. Dazu braucht es aber auch zusätzlich eine sogenannte Gründungsprüfung. Das heißt, ein Wirtschaftsprüfer muss das Einzelunternehmen, das als Sacheinlage eingebracht wird, prüfen und dann auch für das Gericht bestätigen, dass die Sacheinlage, also eben unser Einzelunternehmen, einen Wert hat, der mindestens dem Stammkapital der GmbH entspricht, also mindestens 10.000 Euro oder den Wert des Stammkapitals, den wir in den Gesellschaftsvertrag hineinschreiben.
Alles klar. Und die zweite Variante?
Die zweite Variante ist, dass man die GmbH eben nicht mit einer Sachgründung gründet, sondern mit einer Bargründung. Hier wird das Stammkapital bar eingezahlt, also eben diese mindestens 10.000 Euro, wobei es eben reicht, die Hälfte davon bar einzuzahlen. Das heißt, 5.000 Euro fließen aufs Konto der GmbH und dann wird in einem zweiten Schritt erst das Einzelunternehmen in die dann bereits bestehende neue GmbH eingebracht. Das ist also eine Einbringung, die dann auch dem sogenannten Umgründungssteuergesetz unterliegt.
Eine Einbringung braucht einen Einbringungsvertrag, wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich richtig informiert bin. Wie genau funktioniert das?
Natürlich braucht ihr einen Einbringungsvertrag. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Gesellschaftsvertrag der GmbH und auf der anderen Seite dann den Einbringungsvertrag für das Einzelunternehmen, das dann als Sacheinlage eingebracht wird. Der Einbringungsvertrag muss zwingend schriftlich sein, unterliegt eben, wie gesagt, dem Umgründungssteuergesetz und hat daher einen Mindestinhalt, den das Umgründungssteuergesetz vorgibt. Ja. Sonst wird er nämlich steuerlich nicht anerkannt. Das hat schon wesentliche Nachteile, wenn man nicht dem Umgründungssteuergesetz unterliegt. Deswegen macht es schon Sinn, diesen Einbringungsvertrag von einem Profi erstellen zu lassen. Klar. Zusätzlich zum Einbringungsvertrag brauche ich aber auch noch eine Einbringungsbilanz. Die wird klarerweise vom Steuerberater erstellt. Mhm. Die Einbringungsbilanz stellt jetzt das einzubringende Vermögen des Einzelunternehmens genau dar. Es kann nämlich auch sein, dass ich nicht mein gesamtes Einzelunternehmen einbringe, sondern nur Teile davon und ein Teil davon bleibt heraus. Das heißt, in dieser Einbringungsbilanz wird das eingebrachte Vermögen dargestellt. Und das Ganze zu einem bestimmten Stichtag, so wie jede andere Bilanz einen Stichtag hat, also den Bilanzstichtag, der in vielen Fällen der 31. Dezember ist, aber auch abweichend gewählt werden könnte. In diesem Fall bei der Einbringung habe ich also einen Einbringungsstichtag, den ich auch frei wählen kann und der darf sogar bis zu 9 Monate in der Vergangenheit liegen, sodass es also auch möglich ist, steuerlich die Einbringung rückwirkend zu machen.
Das heißt also zum Beispiel, ich kann im April eine GmbH gründen, ich kann den Einbringungsvertrag im Mai abschließen. Den Stichtag lege ich aber zum Beispiel auf den 31. Dezember des Vorjahres fest.
Genau.
Das hat aber mit Sicherheit steuerliche Auswirkungen.
Das hat ganz große steuerliche Auswirkungen. Das macht man aber auch genau deswegen. Schau, die Auswirkung ist die, alle Erträge und Aufwendungen des Einzelunternehmens, die werden ab dem 1. Jänner zum Beispiel, wenn der Einbringungsstichtag der 31. Dezember war, dann sind die Erträge und Aufwendungen ab dem 1. Jänner steuerlich gesehen schon in der GmbH angefallen und werden der GmbH zugerechnet und dort eben mit der Körperschaftssteuer, das sind 23%, versteuert. Das ist also dann interessant, wenn man die Steuerprogression bei der Einkommensteuer nutzen kann. Dann kann man nämlich mit dem Einbringungsstichtag ein bisschen spielen und einen späteren Einbringungsstichtag wählen, weil dann kann man für eine gewisse Zeit des Jahres noch die niedrigere Steuerprogression, die niedrigeren Steuerstufen wählen. Die Steuerstufen der Einkommensteuer beginnen ja bei 0% für die ersten rund 12.000 Euro und steigen dann erst langsam an und bis der Durchschnittssteuersatz 23% erreicht hat, da dauert es schon eine Zeit lang, da muss man schon also einen Gewinn machen, der so ungefähr bei 40.000 Euro liegt. Und da kann man also durch die Wahl eines Einbringungsstichtags, der nicht am 31. Dezember oder 1. Jänner liegt, sondern ein bisschen später, Steuer optimieren.
Klingt total spannend. Schreit aber förmlich nach einem konkreten Beispiel.
Das ist richtig und das will ich dir auch gleich geben, Rudi. Nehmen wir jetzt einmal an, für unser Beispiel, wir haben ein Einzelunternehmen und nehmen wir an, das macht 240.000 Euro Gewinn. Und nehmen wir weiters an, für unser Beispiel, damit wir leichter rechnen können, dass dieser Gewinn sich gleichmäßig auf das Jahr verteilt. Ja. Also dieses Einzelunternehmen macht 20.000 Euro Gewinn pro Monat und in jedem Monat genau 20.000 Euro. Das heißt, wir sagen also, dieser Durchschnittssteuersatz, den wir anpeilen wollen, der unter 23% liegt, könnte jetzt 19% sein. 19% liegt unter 23% und ist daher günstiger als die 23% Körperschaftssteuer in der GmbH. Und dieser Gewinn, wo ich eben durchschnittlich 19% Einkommensteuer bezahle, der liegt bei ca. 40.000 Euro. Wenn wir jetzt also unser Einzelunternehmen in eine GmbH umwandeln wollen, dann wäre es unklug, als Stichtag den 1. Jänner zu wählen, weil dann würde die GmbH ab dem 1. Jänner den Gewinn schon voll mit 23% versteuern müssen, während der Einzelunternehmer ja für die ersten beiden Monate, 20 plus 20 ist 40.000, nur insgesamt 19% Steuer bezahlt. Also in dem Fall wäre es klug, als Einbringungsstichtag zum Beispiel den 1. März zu nehmen und eben Jänner und Februar noch als Einzelunternehmer zu versteuern und dann ab März die Gewinne in der GmbH zu versteuern mit den 23%, weil wir dann in unserem Beispiel auch davon ausgehen können, dass wir im März dann diese 23%-Schwelle überschreiten würden, dann wäre es eben nicht mehr sinnvoll, länger zu warten mit der Einbringung.
Und diese Einbringung des Einzelunternehmens, die wird dann ins Firmenbuch eingetragen, wenn ich richtig informiert bin. Worauf muss ich da aufpassen?
Genau. Eine GmbH ist ja im Firmenbuch eingetragen, das heißt auch, dass die Einbringung des Einzelunternehmens ins Firmenbuch eingetragen werden muss. Wichtig ist, dass da das Firmenbuchgericht auch prüfen darf, weil es ja hier auch um das Thema Gläubigerschutz geht. Stell dir vor, du hast eine GmbH, die du gegründet hast und die GmbH hat ein Stammkapital und jetzt bringst du ein Unternehmen ein, das eigentlich Verluste macht, dann ist dieses Stammkapital sofort weg und Gläubiger können geschädigt werden. Deswegen prüft das Firmenbuch, ob dieses Vermögen, das hier eingebracht wird, auch tatsächlich einen positiven Verkehrswert hat, also sozusagen einen Mehrwert für die GmbH bietet und eben nicht das Kapital der GmbH ausgehöhlt wird.
Klar. Ein weiterer Punkt, wir haben ihn schon kurz angekündigt, die GmbH und Co. KG. Was ist jetzt das genau und für wen kann diese Rechtsform interessant sein?
Also die GmbH und Co. KG ist ja meine Lieblingsrechtsform überhaupt. Ja. Also deswegen freue ich mich, dass wir jetzt hier die Gelegenheit haben, über die GmbH und Co. KG zu sprechen. Eine besonders spannende Rechtsform und zwar für eigentlich alle Unternehmer, ob es jetzt Einzelunternehmer sind. Aus meiner Sicht könnte jeder Einzelunternehmer in die GmbH und Co. KG wechseln, aber auch für GmbHs, die noch nicht so viel Gewinn machen, dass die GmbH steuerlich interessant ist. Das heißt, 200.000 oder mehr Gewinn muss ich da schon machen, damit die GmbH für sich genommen eine steuerlich interessante Rechtsform ist. Darunter macht die GmbH und Co. KG mehr Sinn. Die vereint nämlich auf der einen Seite den Vorteil der GmbH, sprich also die beschränkte Haftung, und gleichzeitig die steuerlichen Vorteile, die ich als Einzelunternehmer genieße, nämlich die Steuerprogression ausnutzen zu können, eben was ich gerade gesagt habe, dass ich als Einzelunternehmer bei Gewinnen bis zu, sage ich jetzt einmal 200.000 Euro, weniger Steuern bezahle, als ich das in der GmbH würde.
Auch das klingt total spannend. Bitte auch hier ein konkretes Beispiel.
Ja, also natürlich alle diese Dinge leben erst, wenn man es mit Zahlen belegt oder wenn man Beispiele macht. So von der Theorie her kann man sich das nicht richtig gut vorstellen. Deswegen Beispiel, nehmen wir eine GmbH und Co. KG und gehen wir davon aus, dass dort ein Gewinn von 200.000 Euro erwirtschaftet wird im Jahr. Nehmen wir weiters an, die GmbH soll dafür, dass sie die Haftung übernimmt, die volle Haftung und auch die Geschäftsführung in der GmbH und Co. KG, einen Teil des Gewinns erhalten, nämlich sagen wir 20.000 Euro. Wäre eigentlich schon zu viel. Normalerweise bekommt die GmbH für die Übernahme der Haftung und für die Übernahme der Geschäftsführung in der GmbH und Co. KG gerade so viel, dass sie die Mindestkörperschaftssteuer bezahlen kann, aber lassen wir hier 20.000 Euro zukommen. Der Rest geht dann, also die 180.000 Euro, die überbleiben vom Gewinn, geht dann an den Kommanditisten. Und jetzt ist es so, die GmbH bezahlt für die 20.000 Euro Körperschaftssteuer, das sind 23%, und der Kommanditist zahlt für die verbleibenden 180.000 Euro Einkommensteuer und nutzt hier die volle Steuerprogression, die also, wie wir vorher gesagt haben, unter 200.000 Euro günstiger ist als die GmbH. Deswegen lassen wir in der GmbH und Co. KG der GmbH so wenig Gewinn wie möglich zukommen und schauen, dass wir den meisten Gewinn an den Kommanditisten ausschütten. Der einzige Nachteil dabei ist, dass wir auf die Art und Weise den Thesaurierungseffekt nicht nutzen können. Also Thesaurierungseffekt heißt, Geld, das in der Gesellschaft verbleibt und nicht ausgeschüttet wird, wird auch nicht extra besteuert. Also in der GmbH schon mit den 23% Körperschaftssteuer, aber nicht darüber hinaus. Und hier würde also dieser Thesaurierungseffekt nicht greifen. Dazu müsste man mehr Geld in die GmbH hinüber transferieren, also der GmbH mehr Gewinn zuweisen, macht aber dann wieder relativ wenig Sinn, weil die GmbH ja als Haftungsvehikel eigentlich eine Sollbruchstelle im System ist. Wenn irgendwo mal Schulden oder Verbindlichkeiten schlagend werden, dann trifft es am Ende die GmbH als Haftungsvehikel. Die ist dann möglicherweise auch weg. Aber die Haftung des Gesellschafters, der Kommanditist ist und der Gesellschafter der GmbH, die ist weiterhin beschränkt. Dort gibt es keine private Haftung. Also daher wichtig einmal für den Hörer und die Hörerin, die GmbH sollte nicht viel Gewinn bekommen.
Der Nachteil, den du beschrieben hast, klingt jetzt ziemlich klein gegenüber den Vorteilen.
Ja.
Warum sind da nicht viel mehr Unternehmen, die in diesem Bereich Gewinn bis 200.000 liegen, warum sind da nicht viel mehr davon GmbH und Co. KGs?
Das ist eine sehr gute Frage, Rudi. Das würde ich gerne an die Steuerberater weiterspielen, die diese Einzelunternehmer oder GmbHs beraten oder betreuen. Die Steuerberater, mit denen ich zusammenarbeite und die ich kenne, die empfehlen durchaus, wenn es um die richtige Rechtsformwahl geht, ihn für diese Gesellschaften oder für diese Unternehmer die GmbH und Co. KG als sinnvolle Rechtsform.
Also die GmbH und Co. KG als wirklich clevere Kombination von Haftungsbeschränkung und steuerlichen Vorteilen. Da kann man jetzt aber noch eins draufsetzen, hast du mir gesagt. Ich kann das Ganze noch mit einer Holding kombinieren. Mhm. Wie funktioniert das und was ist da noch der Vorteil?
Genau, also die Holding-Struktur ist tatsächlich eine großartige Erweiterung, sowohl für eine GmbH, also wenn ich jetzt sage, ich bin schon mit dem Gewinn so weit, dass ich eine GmbH und Co. KG nicht mehr brauche, aber auch für eine GmbH und Co. KG. Hier ist es so, dass es zusätzlich zu der operativen GmbH noch eine weitere GmbH gibt, eben die Holding GmbH, die dann die Muttergesellschaft der operativen GmbH ist. Der Vorteil dabei ist, dass die operative GmbH ihren Gewinn an die Holding steuerfrei ausschütten kann. Das heißt, das Geld landet 1:1 in der Holding GmbH und wird dort nicht versteuert. Gewinne können also dort für Rücklagen für künftige Investitionen gesammelt werden.
Schnoddrig gesagt, die Holding ist eine Art Sparbuch, nur ohne Käst.
Richtig, das Geld landet ohne Steuer in der GmbH, in der Holding GmbH, kann dort für andere Zwecke verwendet werden und, du sagst das richtig, Sparbucheffekt absolut, weil es kann auch niemand anderer als der Gesellschafter dann auf dieses Geld zugreifen.
Hervorragend. Wenn ich vorhabe, noch zu investieren, zu reinvestieren, dann offensichtlich ideal. Das sind aber noch nicht alle Vorteile.
Absolut, Rudi. In der Holding kannst du nämlich auch die Gewinne, die ja aus der operativen GmbH in die Holding ausgeschüttet werden, weil keine Käst anfällt, ohne Steuerabzug veranlagen. Das heißt, du wirst einen wesentlich höheren Zinsvorteil oder Veranlagungsvorteil haben.
Auch da, ich lasse nicht locker, kommt die Frage. Gib uns bitte ein konkretes Beispiel.
Gut, ich gebe dir wieder ein schönes Beispiel. Gehen wir jetzt hier davon aus, die operative GmbH hat 100.000 Euro Gewinn gemacht. So, 23% davon sind Körperschaftsteuer, das heißt 23.000 Euro fließen ans Finanzamt. Bleiben 77.000 Euro über und die schüttet jetzt die operative GmbH an die Holding aus. Wie viel landet in der Holding? Die vollen 77.000, weil eben dort keine Käst anfällt. Hätten wir in diesem Beispiel keine Holding, sondern würde die operative GmbH direkt an einen Gesellschafter ausschütten, an eine natürliche Person, dann würde hier Käst anfallen in Höhe von 27,5%. Das bedeutet wieder, von den 77.000 Euro, die die GmbH noch ausschütten kann, nach Zahlung der Körperschaftsteuer, würden beim Gesellschafter nur mehr 55.800 und ein paar zerquetschte zur Veranlagung ankommen. Das heißt also, habe ich eine Holding, kann ich 77.000 Euro veranlagen, habe ich keine Holding, kann ich nur 55.800 Euro veranlagen. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem Prozentsatz von 5% veranlagen könnte, was locker möglich ist, also Veranlagungsformen mit 5% gibt genug am Markt, dann würde die Holding mit den 77.000 Euro jährliche Zinsen von 3.850 erhalten, während der Gesellschafter ohne Holding nur 2.790 Euro Zinsen erzielen würde. Der Unterschied sind also rund 1.050 Euro im Jahr und natürlich von Jahr zu Jahr potenziert sich dann dieser Effekt durch Zinseszinsen etc. Und natürlich, je mehr ankommt, also je mehr Gewinn ausgeschüttet werden kann, ist dieser Effekt auch noch einmal viel größer.
Abgesehen von den ungefähr 21.000 und ein paar zerquetschen, die ich einfach weniger habe.
Na klar, weil die sind weg, die hat das Finanzamt.
Das klingt wirklich nach einer besonders interessanten Struktur für Unternehmer, die Gewinne jetzt nicht vollständig privat entnehmen wollen, sondern die eben, wie gesagt, reinvestieren wollen, die veranlagen wollen. Es bleibt ganz einfach mehr Kapital im Unternehmen für zukünftige Projekte. Ich kann Beteiligungen erwerben, ich kann es einfach als Sicherheitsreserve verwenden.
Ganz genau.
Dankeschön, Bernd. Das war wirklich wieder einmal eine sehr umfassende und vor allem eine sehr aufschlussreiche Folge. Wir haben wirklich jede Menge über diesen Prozess gelernt. Umwandlung eines Einzelunternehmens in eine GmbH. Wir haben die Vorteile der GmbH und Co. KG besprochen und dann noch die Möglichkeiten und Vorteile, vor allem steuerlichen Vorteile, einer Holdingstruktur aufgezeigt. Fassen wir es noch einmal zusammen, Bernd.
Sehr gerne, Rudi. Also zunächst einmal ist es so, eine Umwandlung eines Einzelunternehmens in eine GmbH als solches ist nicht möglich. Ich muss also erst eine GmbH gründen, da kann ich eine Sachgründung oder eine Bargründung mit anschließender Einbringung des Einzelunternehmens machen. Und wie wir gesehen haben, spielt der Einbringungsstichtag eine ganz entscheidende Rolle, weil wir eben mit diesem Einbringungsstichtag spielen können und hier Steuer zwischen Körperschaftsteuer und Einkommensteuer optimieren können.
Dann haben wir uns die GmbH und Co. KG als gute Alternative angeschaut. Die hat den Vorteil der beschränkten Haftung durch die GmbH als Komplementärin und das kombiniert mit den steuerlichen Vorteilen einer Personengesellschaft. Das kann also wirklich eine attraktive Rechtsform sein für Unternehmer, die flexible Steuerlösungen suchen und die gleichzeitig ihre eigene Haftung beschränken möchten.
Genau, und am Ende haben wir uns dann noch die Holdingstruktur angeschaut, die besonders für wachsende Unternehmen oder solche, die eben schon höhere Gewinne machen, interessant ist und die eben auch ihr Kapital intern noch halten möchten, nicht komplett ausschütten möchten und vielleicht sogar noch investieren möchten. Da gibt es eben die Möglichkeit der steuerfreien Ausschüttung von Gewinnen aus der operativen GmbH in die Holding und die Möglichkeit, den Gewinn dort, ohne vorher Cash zahlen zu müssen, veranlagen zu können.
Für alle, die noch tiefer in diese Materie einsteigen wollen. In unserer letzten Episode, da haben wir sehr ausführlich die Unterschiede zwischen Einzelunternehmen und GmbH besprochen und dazu die Gründe, warum so eine Umwandlung tatsächlich sinnvoll sein kann. Falls du, liebe Hörerin, lieber Hörer, diese Episode verpasst hast, bitte hineinhören. Es zahlt sich jedenfalls aus. Das Gesamtbild wird damit noch viel klarer. Ja, das war, wie gesagt, ein wirklich umfassender Überblick über diese verschiedenen Möglichkeiten, die Einzelunternehmen haben, wenn sie die haftungsrechtlichen oder auch die steuerlichen Vorteile einer GmbH, einer GmbH und Co. KG oder eben einer Holdingstruktur ausnutzen wollen. Für alle, die nach steuerlichen Optimierungen suchen oder ihre Unternehmensstruktur zukunftssicher machen wollen, ich denke, für die war das heute eine extrem spannende Folge. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere unseren Podcast doch. Hinterlasse uns auch bitte eine positive Bewertung. Teile die Folge gern mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmer. Da können auch Sie davon profitieren. An dieser Stelle möchten wir aber noch einmal betonen, es ist sehr wichtig, sich bei solchen Entscheidungen immer von einem Fachmann, einer Fachfrau, also entweder Steuerberater oder Rechtsanwalt beraten zu lassen. Nur so wird sichergestellt, dass du die beste Lösung für deine individuelle Situation findest. Das war's für heute. Wir sind Rudi Schwarz und
Bernd Trappmeier.
Bis zum nächsten Mal auf dem Rechtsstandpunkt Podcast.